In der vorigen Lehreinheit dieser Lehrserie begannen wir unsere Betrachtung der speziellen Absichten Gottes für den Abschluss dieses Zeitalters. Wir hielten fest, dass die Heilige Schrift eine spezielle Intervention der Gnade und Kraft Gottes zugunsten seines Volkes am Ende dieses Zeitalters verheißt. Wir sahen auf der Grundlage von Apostelgeschichte 3, 19 bis 21, dass diese Intervention, dieses Wirken Gottes zugunsten seines Volkes in vier Phasen ablaufen soll. Erstens, Gottes Volk soll Buße tun und zu Gott umkehren. Zweitens, es wird Saisonen der Erquickung geben. Drittens, es wird eine Periode der Wiederherstellung geben. Und viertens, die Rückkehr Christi. Ich wies außerdem darauf hin, dass wir im Propheten Joel eine Zusammenfassung dieser gesamten Periode der Wiederherstellung finden und dass man das Thema von Joel in drei aufeinanderfolgende Phasen unterteilen kann: Verwüstung, Wiederherstellung und Gericht. Außerdem hielten wir fest, dass es eine doppelte Wiederherstellung des Volkes Gottes gibt. Es gibt eine Wiederherstellung des geistlichen Volkes Gottes, der Gemeinde, und es gibt eine Wiederherstellung des natürlichen Volkes Gottes, Israel. In der Typologie von Joel steht meiner Auffassung nach der Weinstock für die Gemeinde und der Feigenbaum für Israel. Beide waren verwüstet und beide sollen wiederhergestellt werden. Ich zeigte euch auch noch, dass die Wiederherstellung Israels und die Wiederherstellung der Gemeinde in einer sehr dramatischen und wunderbaren Art und Weise seit etwa 70 oder 80 Jahren sowohl in zeitlicher Hinsicht als auch hinsichtlich der Intensität parallel verlaufen. Je mehr man dies analysiert, desto bemerkenswerter ist es. Wir hielten auch fest, dass die Verwüstung innerhalb der Gemeinde durch die Invasion eines Heers von Insekten verursacht wurde. Darunter verstehe ich persönlich die dämonische Infiltrierung aller Bereiche der Gemeinde Jesu, das heißt, dass böse Geister in jeden Bereich des Erbes des Volkes Gottes eingedrungen sind. Ich wies darauf hin, dass durch die Wiederherstellung dieser Infiltration diese Insekten, diese Dämonen ausgetrieben werden. In dieser Lehreinheit möchte ich ausführlich darauf zu sprechen kommen, was die Gemeinde in der Zukunft erwartet. In dieser Lehreinheit geht es mir nicht um Israel und dessen Wiederherstellung, es geht mir vielmehr um die Wiederherstellung der Gemeinde. Und wie ihr eurer Studienhilfe auf Seite 8 entnehmen könnt, gibt es meines Erachtens vier Phasen innerhalb der Gemeinde, die diese auf das vorbereiten, was Gott von ihr möchte. Anschließend sehen wir uns noch drei letzte Ziele an, die die Gemeinde erreichen soll, bevor dieses Zeitalter zu Ende geht. Sehen wir uns zunächst die vier vorbereitenden Phasen an. Ich möchte euch dazu auffordern, während wir diesen Punkt besprechen, selbst gedanklich zu überprüfen, wie weit ihr eures Erachtens im Rahmen dieser vorbereitenden Phasen schon gekommen seid. Das mag jeder ein wenig anders empfinden. Der eine hat vielleicht den Eindruck, er habe gerade erst begonnen, ein anderer empfindet es womöglich so, dass er schon ein gutes Stück Weg hinter sich hat. Schlagen wir Jesaja 59, 19b auf, eine wunderbare, kostbare Verheißung der Gnade Gottes für sein Volk. Sie lautet wörtlich aus dem Englischen übertragen: Wenn der Feind wie eine Flut hereinkommen wird, wird der Geist des Herrn eine Standarte gegen ihn aufrichten. Das ist eine der gnädigsten Verheißungen Gottes überhaupt. Genau in der Zeit, in der Gottes Volk den Herrn am meisten braucht, genau in der Zeit, in der der Feind am stärksten hereindringt und an allen Fronten einbricht, sagt Gott, wird der Geist des Herrn eine Standarte gegen den Feind aufrichten. Wenn wir uns die Situation in der westlichen Welt ansehen, dann muss meiner Meinung nach jeder aufrichtige und unparteiische Christ zugeben, dass der Feind in den vergangenen 30 oder 40 Jahren wie eine Flut in unsere Nationen hereingekommen ist, und zwar in allen wichtigen Bereichen des öffentlichen Lebens. In der Gemeinde, in den theologischen Ausbildungsstätten, in Schulen und im Bildungswesen, in den Akademien und Universitäten, im politischen Leben, im gesellschaftlichen Leben, in den moralischen und ethischen Wertvorstellungen und sogar bei den Exekutivorganen. Ich glaube, wir können ohne Übertreibung feststellen, dass in der westlichen Welt in allen Bereichen der Feind, der Teufel und die Werke der Finsternis wie eine Flut hereingekommen sind. So sehe ich es zumindest. Und was die USA betrifft, bin ich in gewisser Weise objektiver als die meisten anderen Amerikaner, weil ich ja als Ausländer eingebürgert wurde. Ich bin von außen in dieses Land gekommen. Ich wusste vorher nichts über Amerika und dann begann ich, meine Beobachtungen zu machen. Mich faszinierte, was ich sah. Es war ausgesprochen interessant und packend und ich denke, ich bin in verschiedener Weise vermutlich besser in der Lage, mir ein objektives Bild von dem zu machen, was hier geschehen ist, als viele andere, die hier aufgewachsen sind und es nie von außen betrachtet haben. Das ist zumindest mein Fazit. Wenn ich mir anhöre, wie die Amerikaner reden und in Betracht ziehe, wie die Situation vor 30 oder 40 Jahren war oder vor dem Zweiten Weltkrieg und dies mit heute vergleiche, dann würde ich sagen, kann man diese Entwicklung mit genau diesem Satz zusammenfassen, der Feind ist wie eine Flut hereingekommen. Ich sage das nicht aus einer negativen Haltung heraus. Ich möchte in dieser Lehreinheit ja nicht hervorheben, was der Teufel tut. Der Teufel bekommt genügend Publicity und leider häufig innerhalb der Gemeinde. Wir wollen vielmehr über Gott sprechen und über das, was er tut. Wir wollen positiv und nicht negativ sein. Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass der Feind wie eine Flut hereingekommen ist, aber preist dem Herrn, dies ist der Augenblick der göttlichen Intervention. Der Geist des Herrn richtet jetzt eine Standarte auf. Ich glaube das ganz fest. Ich glaube, dass es in der Gemeinde Jesu Christi in den USA und auf der ganzen Welt eine souveräne, göttliche Intervention Gottes durch den Heiligen Geist gibt. Wir leben jetzt in dieser Zeit. Das ist ein Schlüsselvers der Bibel, der uns verstehen hilft, was derzeit gerade geschieht. Und davon ist praktisch jeder einzelne von uns in einer ganz entscheidenden und persönlichen Art und Weise betroffen. Der Geist des Herrn richtet innerhalb des Leibes Christi die Standarte auf. Der Heilige Geist hat nur eine Standarte, die er aufrichtet. Sie ist keine Lehre, keine Doktrin, keine Denomination, keine Institution, sondern eine Person. Die Person Jesus Christus. Johannes 16, 13 bis 14. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Es ist das oberste Ziel des Heiligen Geistes, die Dinge des Herrn Jesus Christus in einer solchen Art und Weise auszulegen und zu offenbaren, dass dieser verherrlicht und groß gemacht wird. Die einzige Person, die der Heilige Geist jemals groß machen oder verherrlichen wird, ist der Sohn Gottes, der Herr Jesus Christus. Er ist diese Standarte, die der Heilige Geist heute innerhalb der Gemeinde im Begriff ist, aufzurichten. In Hebräer 13, 8 finden wir eine einfache Aussage, die diese Standarte umschreibt. Jesus Christus derselbe, gestern und heute und in Ewigkeit. Genau das sagt der Heilige Geist zur Gemeinde. Jesus Christus hat sich nicht verändert. Nichts wurde von seiner Herrlichkeit, seiner Treue oder Kraft weggenommen. Er war es, der von Sünde rettete und er ist es, der von Sünde rettet. Er war es, der den Körper heilte und er ist es, der den Körper heilt. Er war es, der im Heiligen Geist taufte, und er ist es, der im Heiligen Geist tauft. Er war das Haupt über alles der Gemeinde, und er ist das Haupt über alles der Gemeinde. An der Position Jesu Christi hat sich nicht das Mindeste geändert, doch der Heilige Geist versetzt uns in die Lage, das ganz neu zu sehen und wertzuschätzen. In der Armee der Antike war der Standartenträger eine Schlüsselfigur, weil jede Gruppe von Soldaten darin geschult war, ihre eigene spezielle Standarte zu identifizieren. Und in der Antike gab es verschiedenartige Standarten, so wie es auch noch heute in modernen Armeen der Fall ist. Ich gehörte beispielsweise 2 Jahre lang einer Gruppe britischer Soldaten in der nordafrikanischen Wüste an, die man als die Wüstenratten bezeichnete. Sie waren recht berühmt. Ja, es gab sogar einmal eine eigene Fernsehsendung über sie. Und auf ihrer Standarte war eben diese Wüstenratte zu sehen. Glaubt mir, sie waren ausgesprochen stolz auf diese Standarte, diese kleine Wüstenratte in Weiß, die sie auch als Emblem am linken Ärmel hatten. Das bedeutete diesen Männern sehr viel. Es war in jenen Kreisen eine sehr ehrenvolle und besondere Standarte. Und so war es auch in der Antike. Damals war die Standarte möglicherweise ein Adler oder ein Leopard oder ein Bär oder etwas anderes. Aber jede Gruppe von Soldaten war darin geschult, ihre eigene Standarte zu erkennen, wertzuschätzen und zu respektieren. Und sollte diese Gruppe von Soldaten irgendwann einmal vom Feind überrollt und in alle Winde zerstreut worden sein und Gefahr laufen, endgültig aufgerieben zu werden, dann gab der Kommandant dem Standartenträger den Befehl, sich an einer erhöhten Stelle oder Erhebung, wo man ihn aus allen Richtungen sehen konnte, zu postieren und diese Standarte aufzurichten. Und sobald diese Standarte aufgerichtet wurde, wussten alle Soldaten, die diese Standarte anerkannten und zu ihr gehörten, dass sie sich um sie herum sammeln mussten. Und genau das geschieht derzeit innerhalb der Gemeinde. Ich möchte euch anhand von Jesaja 10, 18 nun die Kehrseite dieser Sache mit dem Standartenträger zeigen. Wir müssen nicht näher darauf eingehen, aber diese Passage beschreibt die endgültige Niederlage der assyrischen Invasionsarmee, die gegen Juda und Jerusalem gezogen war. Diese Niederlage ist durch eine Intervention Gottes auf übernatürliche Art und Weise herbeigeführt worden und wird in Jesaja 10, 18 beschrieben, wo es heißt, und sie werden sein, wie wenn ein Standartenträger niedersinkt. Wenn der Standartenträger niedersinkt und nicht mehr die Kraft hat, die Standarte aufzurichten, dann gibt es nichts mehr, worum sich die Menschen versammeln können. In diesem Fall sind Entmutigung und Niederlage fast unausweichliche Konsequenzen. Aber preis dem Herrn, der Standartenträger des Volkes Gottes ist der Heilige Geist. Er sinkt nicht nieder und wird nicht schwach. Er schläft noch schlummert nicht. Und zu der von Gott festgesetzten Stunde sagt der große Oberbefehlshaber zum Standartenträger, richte die Standarte auf. Und nur die Leute versammeln sich um diese Standarte, die diese Standarte als ihre Standarte akzeptieren und anerkennen. Und die Standarte, die in unserer heutigen Zeit aufgerichtet wird, ist nicht die baptistische Kirche, noch die methodistische Kirche, noch die Pfingstgemeinden, noch irgendein herausragender Evangelist oder Prediger, sondern der Herr Jesus Christus. Und es entstehen eben viele Spaltungen innerhalb des Volkes Gottes, weil manche Leute diese anderen Dinge als ihre Standarte sehen. Aber im Grunde ist es so, dass meine Loyalität in erster Linie Jesus Christus gilt. Ich bin als erstes Christ und erst als zweites Baptist. Ich bin als erstes Christ und erst als zweites Methodist. Aber andere sagen eben, ich bin als erstes Baptist und als zweites Christ. Ich bin als erstes Methodist und als zweites Christ. Und aus diesem Grund kommen viele Trennungen und Aussortierungen auf das Volk Gottes zu. Und die einzigen, die sich versammeln werden, sind jene, deren vorrangige Loyalität dem Herrn Jesus Christus gilt. Und ich staune nur so über diesen Aussortierungsprozess, den ich seit einigen Jahren mitverfolge. Viele, viele Leute, von denen ich dachte, dass sie sich direkt unterhalb der Standarte einfinden würden, stehen fernab davon. Und viele, von denen ich es mir nie hätte träumen lassen, dass sie irgendein Interesse an Jesus Christus haben könnten, stehen direkt neben der Standarte. Genau dieser Prozess vollzieht sich gerade. Wenn ihr diesen Vers verstehen und auf die Praxis anwenden könnt, dann deutet er euch, was derzeit innerhalb der Gemeinde geschieht. Es ist eine göttliche Intervention. Es ist der Heilige Geist, der die Standarte aufrichtet, das heißt den Herrn Jesus Christus. Und das geschlagene, entmutigte und zerstreute Volk Gottes bekommt auf diese Weise wieder eine neue Hoffnung und Vision. Sie sagen, wir werden uns um diese Standarte herum versammeln. Dort gehören wir hin. Dort werdet ihr uns finden. Gott hat keinen anderen Sammelpunkt für sein Volk. Ich möchte euch kurz auf 1. Mose 49, 10 hinweisen. Dies ist eine Prophetie darüber, dass der Messias aus dem Stamm Juda kommen werde. Und die meisten Kommentatoren sind sich darüber einig, dass Shiloh ein Name für den Messias ist. Shiloh bedeutet der, dem es gehört. Lesen wir den Text. Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis das der Shiloh kommt. Also bis das der kommt, dem es gehört. Und zu ihm wird sich das Volk sammeln. Das ist das Geheimnis. Gott wird sein Volk nicht um eine Denomination oder eine Institution oder eine Lehre oder einen bestimmten Menschen oder um eine Bewegung herum sammeln. Es gibt nur einen Brennpunkt, einen Sammelpunkt für das Volk Gottes. Und das ist der Herr Jesus Christus, der Messias, der, dem es gehört, der, dessen Recht es ist, der, der die Grundlage ist, der, der das Haupt ist, der, von dem gesagt wurde, seine Hände legten das Fundament dieses Hauses und seine Hände werden es auch fertigstellen. Das ist das Bild, das erste große Wirken, die erneute Sammlung des Volkes Gottes, um die Person des Herrn Jesus Christus, der ganz neu vom Heiligen Geist aufgerichtet wird. Nun die zweite Phase. Die zweite Phase besteht, wie ich es verstehe, darin, dass das Volk Gottes von der Invasionsarmee von Insekten befreit wird, die sein Erbe zerstört, mit anderen Worten und ganz einfach formuliert, Befreiung von Dämonen. Und auch das geschieht. Es gibt dahingehend ein gewaltiges Wirken innerhalb der Gemeinde und ich wage es vorauszusagen, dass sich das in den kommenden 10 Jahren noch beschleunigen wird und noch mehr ausbreiten wird, dass der Befreiungsdienst und das Erkennen und Unterscheiden böser Geister wiederhergestellt werden wird, sodass die Insekten, die sich am Erbe des Volkes Gottes festgebissen haben und die Wurzel seiner Freude und seines Friedens und seiner Freiheit gefressen haben, ausgetrieben werden. Die Folge der Invasion dieser Insekten wird in Joel 1,12 folgendermaßen zusammengefasst. Ja, vertrocknet ist die Freude, fern von den Menschenkindern. Diese Dämonen der Angst und der Frustration, der Niederlage und der Armut, der Krankheit und der Schwäche, der Verzweiflung und des Selbstmords, des Grolls und des Hasses und der Rebellion, sie fressen die Freude des Volkes Gottes auf. Und Christen werden zu Leuten, die sich rein äußerlich an Maßstäbe und Gepflogenheiten halten, die ihnen von ihrer Gemeinde auferlegt werden. In der Theorie haben sie alles, aber nicht in ihrer Erfahrung. Sie singen Hymnen über Freude und Frieden und sehen dabei so besorgt und elend aus, dass man sich fragt, wie sie diese Worte überhaupt herausbringen. Und je mehr Lehre man hat, desto größer ist die Frustration, wenn man es nicht erfährt und erlebt. Es gibt niemanden, der so frustriert ist, wie Leute, die das volle Evangelium haben, aber nicht im vollen Evangelium leben. Leute, die sich nicht zum vollen Evangelium bekennen, sind auch viel weniger frustriert. Diese Feststellung macht man beispielsweise unter jungen Menschen in pfingstlichen Kreisen. Ich möchte das ganz offen sagen, ohne irgendjemanden zu kritisieren. Man findet keine frustrierteren, rebellischeren und unzufriedeneren jungen Leute als in vielen Pfingstgemeinden. Warum ist das so? Weil sie das volle Evangelium hören, aber nicht sehen. Du sagst nun, wie meinst du das? Nun, ich meine schlicht und einfach Folgendes. Sie gehen Sonntag für Sonntag in die Gemeinde und der Prediger spricht darüber, dass Gott die Kranken heilt. Aber am Montagmorgen hat Mutter Migräne und was tut sie? Sie ruft den Arzt an und fängt an, Beruhigungsmittel zu nehmen. Versteht ihr? Der kleine Junge sagt sich, nun, wenn es am Sonntag funktioniert, warum funktioniert es dann nicht auch am Montag? Wenn es in der Gemeinde funktioniert, warum funktioniert es dann nicht auch zu Hause? Ich möchte es sehen. Und ich sage euch eins. Ich hatte persönlich mit vielen jungen Menschen zu tun, die ihren Glauben an das volle Evangelium verloren haben, weil sie es in einer Botschaft gehört haben, aber es nie in der praktischen Erfahrung und im Alltag umgesetzt sahen. Aber die geheime unterschwellige Kraft, die dahinter steckt, sind die Dämonen. Und natürlich wird vor allem der nur ausgesprochen langsam von Dämonen befreit, dessen Lehre es ihm nicht gestattet anzuerkennen, dass Dämonen überhaupt vorhanden sein könnten. Das ist das Bemerkenswerte. Ich besuchte mal zusammen mit Don Basham eine Gruppe von Katholiken. Wir hatten 2 Treffen mit ihnen. Sie fragten uns in Bezug auf Befreiungsdienst, wir lehrten sie und wir beteten mit ihnen. Die ganze Gruppe hat diesen Dienst und diese Botschaft akzeptiert, weil sie sahen, dass das ein ganz normaler Teil unseres Lebens ist. Wir haben die Feststellung gemacht, dass die meisten Christen Befreiung brauchen. Wären wir mit dieser Botschaft in eine etablierte Pfingstgemeinde gegangen, hätten sie vermutlich anschließend ein Treffen des obersten Gemeindegremiums anberaumt, um darüber zu entscheiden, ob das nicht eine Irrlehre sei. Betrachten wir uns als nächstes nun das Bild von diesem Heer in Joel 2,25. Und ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecke, der Abfresser und der Vertilger und der Nager gefressen haben, mein großes Heer, das ich gegen euch gesandt habe. Gott schickte ein Invasionsheer von Dämonen. Aufgrund der Rebellion, des Starrsinns, des Ungehorsams und des Bestrebens, den eigenen Willen durchzusetzen, innerhalb der Gemeinde. Das ist das Gericht Gottes, nämlich seine ungehorsamen Kinder dem Feind zu überantworten. Gott sagt, nun schaut einmal, wer euch besser behandelt, ich oder der Teufel. Und wenn Gottes Volk erst einmal ein paar Saisonen in der Hand des Teufels zugebracht hat, sagt es, wenn es noch einen Rest von Vernunft hat, Herr, wir wollen zu dir zurückkommen. Und dann folgt in Joel 3,1 die große Verheißung der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Die verschiedenen Auswirkungen dieser Ausgießung werden in den folgenden Versen beschrieben. Vers 5 gibt dann eine Zusammenfassung. Und es wird geschehen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Der ausgegossene Geist versetzt die Gläubigen in die Lage, Befreiung von dieser Invasionsarmee zu bekommen. Ein weiteres alttestamentliches Bild dieses Sachverhalts findet ihr im Propheten Obadja 17. Es gibt nur Versangaben und keine Kapitelangaben, weil er ja nur ein Kapitel umfasst. Und hier in Vers 17 findet ihr eine ausgesprochen schöne und treffende Zusammenfassung dessen, was derzeit geschieht. Und erinnert euch, was wir über Zion gesagt haben. Das ist ein biblischer Name, sowohl für das natürliche als auch für das geistliche Volk Gottes. Soweit ich es verstehe, wird das geistliche Volk Gottes, die Gemeinde, niemals als Israel bezeichnet. Zion hingegen ist ein Wort, das für beide verwendet wird. Also nun Obadja 17. Aber auf dem Berg Zion wird Rettung sein und er wird heilig sein. Und die vom Haus Jakob werden ihre Besitztümer in Besitz nehmen. Hier haben wir eine Reihenfolge, die unumkehrbar ist. Bevor Gottes Volk seine Besitztümer in Besitz nehmen und in sein Erbe zurückgehen kann, muss es als erstes errettet bzw. befreit werden. Als erstes muss man die Insekten hinauswerfen. Als zweites muss es heilig sein. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Gott ist ein heiliger Gott. Die Bibel ist sein heiliges Wort. Der Geist Gottes ist ein heiliger Geist und das Volk Gottes ist dazu aufgerufen, ein heiliges Leben zu führen. Die Unheiligen haben kein Erbe in Christus. Die Bibel sagt, damit sie ein Erbe unter denen empfangen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Das sagte Jesus zum Apostel Paulus. Es gibt kein Erbe für die, die nicht heilig sind, für die, die nicht geheiligt sind. Der Unreine wird nicht auf dem Weg des Herrn wandeln. Es muss vielmehr Befreiung, Errettung geben. Es muss Heiligkeit geben. Die Mehrzahl der Charismatiker nimmt meines Erachtens Gott nicht ernst genug. Für viele ist ihr Leben immer noch eine Alternative zur Cocktailparty. Aber Gott ist ein heiliger Gott. Und er hat seine Anforderungen und Standards in Bezug auf Heiligkeit und Heiligung im Lauf der Zeitalter und Generationen nicht geändert. Alles in der Bibel sagt uns, dass wir die Lektionen der Heiligung lernen müssen, wenn wir uns Gott nähern möchten. Und noch der dritte Aspekt dieser Verheißung, die vom Haus Jakob werden ihre Besitztümer in Besitz nehmen. Es ist eine Sache, Besitztümer zu haben, es ist etwas anderes, im Besitz dieser Besitztümer zu sein. Betrachten wir nun das natürliche Israel. Rein rechtlich betrachtet ist in den Augen Gottes dieses Land seit mehr als 2000 Jahren ihr Besitztum. Doch die meiste Zeit über waren sie nicht einmal in der Nähe davon. Sie hatten Besitztümer, aber sie waren nicht in deren Besitz. Und exakt dasselbe gilt für die christliche Gemeinde. Rein rechtlich betrachtet gehört uns bereits alles. Aber wir haben es nicht in Besitz genommen. Manche Leute sagen, ich bekam alles, als ich mich bekehrte. Meine Antwort darauf lautet, Bruder, wenn du alles hast, dann lass es uns sehen. Rede nicht nur davon, sondern demonstriere es. Du hast, rein rechtlich betrachtet, tatsächlich alles bekommen in dem Augenblick, als du dich bekehrt hast. Aber für die meisten Leute wird es keine konkrete Erfahrung. Und wenn, dann nur auf einem beschwerlichen Weg, Schritt für Schritt und Schlacht für Schlacht. Gleich am Anfang des Buchs Josua sagt Gott zu Josua, führ mein Volk in das Erbe, das ich ihm gegeben habe. Das ist Vers 3. Sie hatten noch keinen Fuß auf das Land gesetzt, aber es war rein rechtlich betrachtet ihr Land. Was die praktische Erfahrung anbelangt, mussten sie es durch Krieg einnehmen. Sie hatten einen rechtlichen Anspruch darauf, aber sie mussten diesen Anspruch im Angesicht des Widerstands und im Angesicht des Feindes durchsetzen. Genau dasselbe gilt für uns Christen. In dem Augenblick, in dem wir durch Glauben an Christus wiedergeboren werden und Kinder Gottes werden, gehört rein rechtlich betrachtet alles uns. Aber was die Praxis und die tägliche Erfahrung anbelangt, gehört uns sehr häufig nur sehr wenig. Ich habe es schon oft gesagt, aber ich sage es nochmal. Wenn Josua und die Kinder Israels, Fundamentalisten, christliche Fundamentalisten gewesen wären, als Gott zu ihnen sagte, ich habe es ihnen gegeben, dann hätten sie sich ans Ostufer des Jordan gestellt, die Arme verschränkt und gesagt, preis dem Herrn, es gehört alles uns, wir haben alles. Und die Kanaaniter hätten sie ausgelacht. Wenn sie Pfingstler gewesen wären, hätten sie den Jordan bis zum Westufer durchquert, die Arme verschränkt und gesagt, preis dem Herrn, es gehört alles uns, wir haben alles. Und die Kanaaniter hätten sie immer noch ausgelacht. Du hast nicht mehr, als du hast. Du hast genau das, was du bekommst. Es ist eine Sache, an göttliche Heilung zu glauben. Es ist eine andere Sache, gesund zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal in so Gesundheitsläden geht. Bob Mumford bemerkte einmal, das Problem mit den Leuten, die in Gesundheitsläden arbeiten, besteht darin, dass sie so ungesund aussehen. Meistens ist es ein verschrumpeltes, altes Weiblein mit einer kratzigen Stimme, das in diesem Laden herumtigert und die Dinge aus dem Regal holt. Und du sagst, nun, wenn es hier gesunde Nahrungsmittel gibt, warum funktioniert das Ganze dann nicht? Und Außenstehende sagen genau dasselbe über die Gemeinde. Wenn ihr Freude und Frieden habt, wo sind sie dann? Wenn ihr Sieg und Kraft habt, dann zeigt es uns doch. Und es ist absolut legitim, wenn sie so etwas sagen. Aber wir können unser Erbe in Besitz nehmen, wenn wir auf dem Weg Gottes gehen. Befreiung, Heiligung und dann unsere Besitztümer in Besitz nehmen. Die dritte vorbereitende Phase. Sie besteht darin, dass das Volk Gottes erneut ausgerüstet wird. Wir sehen uns in diesem Zusammenhang Apostelgeschichte 2 an, obgleich es noch viele andere Texte dafür gäbe. Apostelgeschichte 2, 17 bis 18. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne, eure Töchter werden Weissagen, und eure Jünglinge werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden Traumgesichte haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden Weissagen. Wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, dann bekommt Gottes Volk etwas, das es gebrauchen, einsetzen und demonstrieren kann. Die Gaben des Geistes werden wiederhergestellt, die visionären Gaben, die Offenbarungsgaben, die Kraftgaben und der Dienst der Prophetie, das alles wird wiederhergestellt. Gottes Volk bekommt erneut jene Werkzeuge, die notwendig sind, um die Ernte einzuholen. Es ist lächerlich, Erntehelfer ohne Sichel ins Erntefeld hinauszuschicken, ohne ein Werkzeug, ohne etwas, womit sie ihre Werkzeuge schärfen könnten. Wie sollen sie so ihre Arbeit tun? Und durch die Taufe im Heiligen Geist beabsichtigt Gott, seinem Volk die Gaben des Heiligen Geistes wiederzugeben, die Werkzeuge sind, die notwendig sind, um die Arbeit zu tun. Und ich sagte es schon einmal, die Gaben des Geistes sind keine Spielzeuge, sondern Werkzeuge. Sie sind nicht dazu da, dass man damit rumspielt, sondern sie sind ganz wesentlich dazu da, dass man die Arbeit tun kann, die getan werden muss. Schlagen wir einmal kurz Römer 15 auf, um zu sehen, welche Sicht Paulus von diesen Dingen hatte. Römer 15, 18 bis 19. Paulus sagt, denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen durch Wort und Werk, in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes, so dass ich von Jerusalem und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium des Christus völlig verkündigt habe. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass sich ohne die Demonstration übernatürlicher Kraft das starrsinnige, rebellische und ungläubige Herz des Menschen niemals voll und ganz dem Evangelium Jesu Christi beugen wird. Und ich kann behaupten, dass ich schon eine Menge Gelegenheiten hatte, dies zu testen. Man bringt die Leute dazu, sich anzupassen. Sie nehmen eine Lehre an. Sie werden Gemeindemitglieder, aber es ist die Demonstration der übernatürlichen Kraft Gottes notwendig, um Männer und Frauen wirklich gehorsam zu machen. Ein Wunder wird manche Leute erbeben lassen. Einmal kam ein Mann in unser Haus, meine Frau und Schwester Doreen waren da. Er war wirklich nicht gläubig, er versuchte irgendwie Christ zu sein, aber als der Herr eines seiner Beine länger machte als das andere und dann auch noch das andere herauswachsen ließ, fing er auf einmal an herumzutanzen. Versteht ihr? Durch diese Demonstration der Kraft Gottes traf diesen Mann etwas, das ihn durch intellektuelle Argumentation niemals getroffen hätte. Davon bin ich überzeugt. Wunder sind notwendig und keine Option. Paulus hätte nicht sagen können, ich predige das volle Evangelium, wenn er nicht die Kraft Gottes demonstriert hätte. Lesen wir noch, was er in 1. Korinther 1, 7 bis 8 sagt. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch befestigen wird bis ans Ende. Habt ihr gehört? Die Theorie, der Gemeinde sollen die Gaben entzogen werden, hat der Apostel Paulus nicht gekannt. Das ist ganz offensichtlich, denn er dankte Gott für diese Christen, dass sie an keiner Gnadengabe Mangel haben würden, bis der Herr Jesus Christus kommt und dass Gott sie in der Ausübung der Gaben bis ans Ende befestigen oder bekräftigen würde. Und genau so wird es sein. Dann sagt Paulus noch in 1. Korinther 2, 1 bis 5. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestanden nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Wir haben die Wahl. Werden wir unseren Glauben auf Menschenweisheit beruhen lassen? Werden wir einen Menschen glauben, weil er eine theologische Ausbildung hat, weil er 3 Doktortitel hat, weil er Griechisch und Hebräisch kann? Oder werden wir unseren Glauben auf Gott setzen und auf seine übernatürliche Kraft? Wer seinen Glauben auf der Bildung und dem Wissen von Menschen beruhen lässt, hat niemals ein solides Fundament für seinen Glauben. Wer die Kraft Gottes als Bestätigung des Wortes aus eigener Erfahrung geschmeckt hat, weiß, wem er geglaubt hat. Ich habe das erlebt. Ich werde jetzt nicht näher darauf eingehen, aber ich habe es immer und immer wieder erlebt. Wahrer Glaube muss auf der übernatürlichen Kraft Gottes beruhen. Der intellektuelle Ansatz wird letztendlich immer den Glauben des Volkes Gottes unterminieren. Und genau das geschieht heute innerhalb der Gemeinde Gottes. Viele dieser intellektuell geschulten Professoren und Theologen sind absolut aufrichtig. Aber, wie Billy Graham schon sagte, es ist möglich, aufrichtig zu sein und dabei aufrichtig falsch zu liegen. Gott hat die geistlichen Leiter der Gemeinde Jesu Christi nicht gebeten, darüber zu entscheiden, ob Jesus von einer Jungfrau geboren wurde oder nicht. Er hat es uns einfach gesagt. Diese Entscheidung ist nicht unsere Aufgabe. Es ist nicht unsere Aufgabe, über dem Wort Gottes zu Gericht zu sitzen. Wir sollen es vielmehr demonstrieren. Das Evangelium ist kein System aus Theorien, sondern die Lösung aller menschlichen Nöte. Wenn die Menschheit sieht, wie das Evangelium ihren Nöten Abhilfe schafft, werden sie es respektieren. Kommen wir nun zur 4. vorbereitenden Phase für das Volk Gottes. Hierzu lesen wir Hesekiel 37, 7 bis 10. Es handelt sich hierbei um die Vision vom Tal der vertrockneten Gebeine, jene Weissagung von der Wiederherstellung und erneuten Sammlung des Volkes Gottes Israel. Ich bin mir absolut dessen bewusst, dass sich das hier auf Israel bezieht. Ich möchte sagen, dass sich jeder einzelne Satz dieses Textes wortwörtlich auf Israel bezieht und auch so wortwörtlich erfüllt werden wird und kein Jota davon wird unerfüllt bleiben. Aber ich glaube, das ist auch ein Bild für die erneute Sammlung der verstreuten Glieder des Leibes Christi, der Gemeinde. Und ich glaube, dass in den Augen Gottes die Gemeinde in gewisser Weise wie Israel ist, nichts anderes als vertrocknete Gebeine, verstreut, ohne Zusammenhang, ohne Zusammengehörigkeit, ohne ihren Platz zu kennen, ohne ihre Funktion innerhalb des Leibes zu kennen. Und Gott sagt zu Hesekiel, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Und Hesekiel antwortet, Herr, du weißt es, ich kann es dir nicht sagen. Und ich staune nur so über die Gnade Gottes. Er hätte das alles auch ohne Hesekiel tun können, aber er sagte, Hesekiel, ich möchte, dass du prophezeist. Und wenn du prophezeist, wird etwas geschehen. So ist der Herr. Er lädt uns ein, mitzumachen und Anteil zu haben. So heißt es nun in Vers 7. und ich weissagte, wie mir befohlen war. Da entstand ein Geräusch oder möglicherweise ein Donner. Als ich weissagte, und siehe, ein Getöse oder ein Erdbeben, was ich für wahrscheinlicher halte, also ein Donner und ein Erdbeben, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein. Und ich sah, und siehe, es entstanden Sehnen an ihnen, und Fleisch wuchs, und Haut zog sich über sie oben darüber, aber es war noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, Weissage dem Odem, Weissage, Menschensohn, und sprich zu dem Odem, oder zu dem Geist, oder zu dem Hauch, es ist alles dasselbe Wort im Hebräischen. So spricht der Herr, Herr, komm von den vier Winden her, du Odem, und hauche diese Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. Da weissagte ich, wie er mir befohlen hatte, und der Odem kam in sie, und sie wurden wieder lebendig und standen auf ihren Füßen ein sehr, sehr großes Heer. Also kein Haufen verstreuter Gebeine mehr, sondern ein sehr, sehr großes Heer. Und genau das macht Gott aus den verstreuten Gebeinen. Es gibt tatsächlich eine Erschütterung, ein Rumoren und gewisse Störungen. Und manche Leute sagen, nur keine Erschütterungen. Aber wenn es ein Erdbeben gibt, gibt es zwangsläufig auch Erschütterungen. Das ist absolut unvermeidlich. Gott hat Donner und ein Erdbeben geschaffen, um sein Volk aus seiner Selbstgefälligkeit aufzurütteln. Sie fangen an, sich zu bewegen. Die einzelnen Knochen rücken zusammen. Und manche Leute sagen, nun verliere ich meine Freiheit. Versteht ihr? Sie sagen, früher war ich frei, auf mich selbst gestellt, ich konnte tun, was ich wollte, aber jetzt hänge ich mit diesem Knochen da zusammen und er hat ein sehr knochiges Ende. Und als nächstes kamen dann die Sehnen hinzu und ich bin an diese Person gebunden und nicht mehr frei und eigenständig. Nun, du hast die Wahl. Möchtest du rumliegen wie ein loser, einzelner Knochen? Oder möchtest du in den Leib eingepasst werden? Denn wenn du in den Leib eingepasst wirst, wirst du mit Sehnen festgebunden werden und Fleisch wächst an dir und du wirst deine Unabhängigkeit verlieren. Nicht deine Freiheit, aber deine Unabhängigkeit. Genau das erleben wir immer wieder in Gemeinden. Manche Christen sagen, Bruder, du bindest mich, du fesselst mich, sag mir nicht, was ich zu tun habe, ich bin frei. Du bist es, um rumzuliegen wie ein loser Knochen. Wenn es das ist, was du willst, wenn das dein Ehrgeiz ist, dann sei und bleib frei. Aber wenn du Teil des Leibes werden möchtest, dann musst du neu formiert werden. Dann musst du mit diesem Knochen dort drüben zusammengebracht werden, von dem du immer dachtest, dass du mit ihm nie zusammenkommen könntest. Und dann wird ein Band um euch beide gelegt, eine Sehne. Und du wirst in ein Gelenk eingepasst werden und nur jene, die dazu bereit sind, werden das auch erleben. Und genau an dieser Stelle steigen viele Leute aus, weil sie eine völlig falsche Vorstellung von Freiheit haben. Freiheit heißt nicht Unabhängigkeit. Freiheit heißt, vom Heiligen Geist bewegt zu werden, um zu tun, was Gott will und zu wollen, was Gott will. Das ist wahre Freiheit und genau das geschieht innerhalb des Leibes Christi. Ich sage es ganz offen, Menschen, die mir noch vor 10 Jahren im geistlichen Dienst nahe standen, sind mir heute fern. Und Menschen, von denen ich immer gedacht habe, dass ich mit ihnen niemals Gemeinschaft haben würde und mit ihnen niemals zusammen sein könnte, kommen immer näher und werden mir immer vertrauter, weil wir neu formiert werden. Beachte, dass dies etwas anderes ist als neu gesammelt werden. Wir sammelten uns als kollektive Masse rund um die Standarte, aber jetzt werden wir in Gruppen neu formiert, um aktiv zu werden. Niemand hat jemals etwas erreicht ohne ein Team und ohne Disziplin, sei es die Feuerwehr oder ein Basketballteam, was es auch ist. Ohne Ordnung und Disziplin und Unterordnung hat noch nie jemand eine Aktion erfolgreich durchgeführt. Und auch der Gemeinde wird das nie gelingen. Und das ist auch der Punkt, an dem einige Knochen ganz einfach aussteigen werden. Du bist zweifellos ein hervorragender Individualist in deiner Isolation. Aber vergiss nicht, dass du nur ein einzelner Knochen sein wirst. Wenn du im Leib sein möchtest, musst du dich neu formieren und mit anderen zusammenfügen lassen. Schlagen wir kurz 1. Korinther 12 auf. Wir können nicht alle Verse lesen, aber das Prinzip, um das es uns geht, wird hier sehr deutlich. Vers 12. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, so auch der Christus. Vers 14, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen nicht zum Leib? Und Vers 21, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Also, wir brauchen einander. Wir schaffen es nicht ohne den anderen. Wir brauchen intakte Beziehungen zueinander. Wir müssen zusammenkommen und uns zusammenfügen. Und genau das beginnt jetzt. Das ist die letzte vorbereitende Phase. Epheser 4,16. Dort haben wir das Bild der Neuformierung des Leibes. Es heißt in Epheser 4,16 über Christus das Haupt. Aus ihm wird der ganze Leib gut zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk des Dienstes, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Wenn man den Vers analysiert, stellt man fest, dass der Leib den Leib auferbaut. Es ist eine Selbstauferbauung. Und das geschieht, wenn jeder Teil an seinem richtigen Platz ist, richtig zusammengefügt mit den anderen Teilen und in der richtigen Ausübung und Erfüllung seiner Funktion. Und er wird von Gelenken und Bändern zusammengehalten. Ohne Gelenke und Bänder gibt es keinen Leib, sondern nur lose Glieder. An diesem Punkt stehen wir jetzt. Sehen wir uns nun noch ein herrliches prophetisches Bild aus dem Alten Testament für das Volk Gottes nach der Wiederherstellung an. Schlagen wir Jesaja 60 auf. Das folgt natürlich unmittelbar auf Jesaja 59, 19, die Verheißung der erneuten Sammlung. Ich lese Vers 1 bis 5. Wir werden nicht näher darauf eingehen, ich könnte allein über diese Verse schon zwei Predigten halten, aber das soll jetzt nur ein Überblick sein. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen, und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Erhebe ringsum deine Augen und sieh, sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern her und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird beben und weit werden, denn die Fülle des Meeres wird sich zu dir wenden, der Reichtum der Nationen zu dir kommen. Das hat Gott vor. Und du hast die Wahl. Du kannst die negative Seite anschauen oder aber auch die positive. Die negative Seite lautet, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Das ist ganz offensichtlich wahr und wird, je näher wir dem Ende dieses Zeitalters kommen, immer wahrer werden. Und wenn du zu diesen negativ eingestellten Leuten gehörst, dann wirst du über nichts anderes sprechen können, als über das, was der Teufel alles tut und wie schlecht die Zeiten werden. Sie werden schlechter und immer schlechter werden. Es wird der große Abfall kommen. Das stimmt alles. Aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit lautet, steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. Und wenn Finsternis die Erde bedeckt und dunkel die Völkerschaften, genau dann wird das wahre Volk Gottes erstrahlen mit einem Licht und einer Herrlichkeit, die die Welt noch nie zuvor an ihm gesehen hat. Und dann werden Nationen zu deinem Licht hinziehen und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Und ich glaube das. Ich glaube, dass wir im kommenden Jahrzehnt auch erleben werden, wie sich infolge des übernatürlichen Wirkens des Heiligen Geistes ganze Nationen dem Herrn Jesus Christus zuwenden werden, mit ihren politischen Führern. Eines ist jedenfalls sicher. Es gibt heutzutage keine politischen Führer, die die Antwort auf ihre Probleme hätten. Und wenn eine Gruppe aufstehen würde und sprechen würde und demonstrieren würde, wir haben die Antwort, dann würden Präsidenten und Könige und Premierminister an ihrer Tür auf die Antworten warten. Und ich glaube, dass die Schrift sagt, dass das geschehen wird. Nationen werden zu deinem Licht hinziehen und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Wie viele amerikanische Präsidenten haben Gene Dixon konsultiert? Ich weiß es nicht, vielleicht zwei oder drei. Ich sage das nicht, um Gene Dixon zu kritisieren, aber was für eine Bankrotterklärung der christlichen Gemeinde in Amerika, dass die Präsidenten zu einer Wahrsagerin gehen müssen. Ich sage das nicht, um sie abzukanzeln. Es ist lediglich ein Indiz für die verzweifelte Suche in den Herzen der Regenten und Führer nach irgendeiner Art von Wegweisung und Führung, die über die Ebene des natürlichen Nachdenkens und der natürlichen Erkenntnis hinausgeht. König Georg VI. Von Großbritannien ließ William Brennan für sich beten. Er war nur ein kleiner Prediger aus irgendeiner amerikanischen Kleinstadt, aber das Oberhaupt des großen britischen Empires ließ ihn kommen, weil er etwas hatte, was die Ärzte nicht hatten. Und liebe Freunde, lasst die Leute sehen, dass Gott Krebs heilt und Tumore und Blindheit, und schon werden die wohlhabendsten und berühmtesten Leute des Landes Schlange stehen. Wenn das Licht erstrahlt, werden sie kommen. Die Gemeinde wird überrascht sein. Vers 4, erhebe ringsum deine Augen und sieh, sie alle versammelt sich, kommen zu dir. Vers 5, dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen. Oder Alternativübersetzung, und gemeinsam fließen. Und genau das geschieht innerhalb der Gemeinde. Sie fließen gemeinsam, weil Gott in seiner Gnade wirkt. Und dein Herz wird beben. Das kann ich verstehen. Manchmal, wenn Gott mir einen kleinen Ausblick darauf schenkt, was er zu tun gedenkt, dann fürchte ich mich. Und weit werden. Und wisst ihr, es gibt etwas, das religiöse Menschen wirklich brauchen. Sie brauchen ein weites Herz. Das größte Problem mit religiösen Menschen besteht darin, dass sie so engherzig und engstirnig sind. Gott segne mich und meine Frau, meinen Sohn John und seine Frau, nur uns vier, Apostelgeschichte 2,4. Amen. Wir brauchen eine Erweiterung unseres Herzens. Und dann heißt es, die Fülle des Meeres wird sich zu dir wenden, der Reichtum der Nationen zu dir kommen. Wisst ihr, wofür ich seit Anfang 1970 bete? Ich bete dafür, dass der Wohlstand der Vereinigten Staaten in die Absichten Gottes in diesem Jahrzehnt investiert und umgeschichtet werde. Und ich sage euch eins, ihr werdet das erleben. Ich glaube das. Ich glaube, dass Gott mir dieses Gebet gegeben hat, und ich habe es im Namen Jesu gebetet. Und die Bibel sagt, wenn ich irgendetwas in seinem Namen erbitten werde, wird er es tun. Ich möchte euch also darauf hinweisen, ihr werdet es in den kommenden 10 Jahren erleben. Gott hat diese Nation USA zu einem ganz eigenen Zweck groß werden lassen. Sie hat eine Bestimmung. Sie hat einzigartige Privilegien, einzigartige Potenziale und einzigartige Chancen. Warum sollen wir das alles in der Hand des Teufels lassen? Gott sagt in Haggai, mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Heerscharen. Wenn du ihn um Silber und Gold bittest, bist du kein Dieb. Der Teufel hat es gestohlen. Wenn er es hat, dann gehört es ihm nicht. Es gehört Gott. Wozu soll es verwendet werden? Zur Verherrlichung des Hauses Gottes, das die wahre Gemeinde Jesu Christi ist. Und das kommt. Schlagen wir kurz das Hohelied auf. Hohelied 6, 10, eine weitere Vorausschau auf die wahre Gemeinde, die aus der Finsternis aufsteht. Wer ist sie? Die Welt hat sowas noch nie zuvor gesehen. Wer ist sie, die da hervorglänzt wie die Morgenröte, also nach der Nacht, schön wie der Mond, klar wie die Sonne, furchterregend wie Kriegsscharen? So wird die Gemeinde am Ende dieses Zeitalters aussehen, mit der Schönheit des Mondes, der die Sonne Jesus reflektiert, aber mit der Gerechtigkeit des Sohnes Jesus Christus und furchterregend für alle Mächte der Finsternis, furchterregend wie Kriegsscharen. Dafür bringt Gott seinen Leib zusammen, auf dass er eine überaus große Armee sei, gerüstet zum Kampf und zur Erfüllung der Absichten Gottes. Schlagen wir auch noch Maleachi 3 auf, das letzte Kapitel des Alten Testaments. In Maleachi 3 befinden wir uns am Ende des Zeitalters. Vergesst das nicht. Alles in diesem dritten Kapitel bezieht sich auf das Ende des Zeitalters. Und es heißt ab Vers 19 über den Tag des Gerichts Gottes. Denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt. Vers 20 ist eine Verheißung für das Volk Gottes, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen, und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber, und ihr werdet die Gottlosen zertreten. Ich glaube, das ist eine Verheißung für diese Zeit. Ich glaube, dass am Ende der langen, langen Nacht der Abtrünnigkeit und des Unglaubens die Sonne der Gerechtigkeit, Jesus Christus, mit Heilung unter ihren Flügeln aufgehen wird. Ich sage eine gewaltige Heilungserweckung innerhalb des Leibes Christi in diesem Jahrzehnt voraus. Das sind die beiden großen Resultate des Evangeliums, Gerechtigkeit und Heilung, das heißt Befreiung von Sünde und Befreiung von Krankheit. Und über dem Volk Gottes, das seinen Namen fürchtet, das demütig, ehrerbietig, aufmerksam und gehorsam ist, wird am Ende dieses Zeitalters die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen, mit Heilung unter ihren Flügeln, und Gottes Volk wird vorwärts gehen und die Mächte des Feindes zertreten. In diesem Zusammenhang finden wir in Römer 16,20 eine wunderbare Verheißung. Römer 16,20: Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Das muss sich erst noch erfüllen, und diese Worte richten sich an jene, die an Jesus Christus glauben. Die Heilung wird nicht nur die Heilung einzelner Personen sein, auch wenn das schon gewaltig ist, es wird außerdem noch die Heilung des kollektiven Leibes Christi sein. Und wenn ihr eine wunderbare Verheißung dafür wollt, dann schlagt Jesaja 30, 26 auf. Eine Stelle, die exakt zu dem passt, dass die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen wird mit Heilung unter ihren Flügeln. Wir werden uns nicht länger damit aufhalten, aber ich möchte euch diese Stelle noch gerne zeigen. Es ist so eine wunderbare Verheißung. Jesaja 30, 26. Dann wird das Licht des Mondes sein wie das Licht der Sonne, und das Licht der Sonne wird siebenfach sein wie das Licht von sieben Tagen, an dem Tag, da der Herr den Bruch seines Volkes verbinden und die Wunde seines Schlages heilen wird. Es gibt einen Tag, an dem Gott den Bruch seines Volkes verbinden und die Wunde seines Schlages heilen wird. Das wird ein strahlend heller und herrlicher Tag sein, wenn die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht mit Heilung unter ihren Flügeln. Nun gehen wir einen Schritt weiter. Wir kommen nun zu den letzten Zielen der Gemeinde. Ich habe drei davon in der Studienhilfe niedergeschrieben. Ich werde sie kurz nennen und dann näher beleuchten. Erstens, Einholen der letzten großen Ernte der Erde. Zweitens, Vorbereitung der Gemeinde als Braut, um Christus, dem Bräutigam, zu begegnen. Drittens, Eindämmung und endgültige Unterwerfung des Reiches Satans. Sehen wir sie uns nun der Reihe nach an. In 5. Mose 11, 14 findet ihr ein Prinzip, das in der Studienhilfe vermerkt ist und das sich durch das ganze Wort Gottes zieht. In den Vorkehrungen, die Gott getroffen hat, steht der Regen immer im Zusammenhang mit der Ernte. Der Regen wird immer um der Ernte willen geschenkt. Deshalb sagte Gott zu seinem Volk, bevor er es ins verheißene Land führte: Wenn ihr willig und gehorsam seid, mir dient und meinem Wort gehorcht, werde ich mich darum kümmern, dass es euch nie an Regen fehlt und dass die Ernte nie ausbleibt. Der exakte Wortlaut in Vers 13 und 14 lautet: Und es wird geschehen, wenn ihr genau auf meine Gebote hört, die ich euch heute gebiete, den Herrn, euren Gott, zu lieben und ihm zu dienen, mit eurem ganzen Herzen, mit eurer ganzen Seele, dann gebe ich den Regen eures Landes zu seiner Zeit, den Frühregen und den Spätregen. Das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Der Frühregen am Beginn des Winters und der Spätregen im Frühjahr vor der Ernte. Damit du dein Getreide und deinen Most und dein Öl einsammelst, das ist also die Ernte. Und in der vorigen Lehreinheit beschäftigten wir uns bereits mit diesen drei Aspekten der Wiederherstellung des Volkes Gottes, mit dem Korn des Wortes, dem jungen Wein der Freude und dem Öl des Heiligen Geistes. Auch das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Schrift. Aber beachtet, dass der Regen geschenkt wird, damit die Ernte eingeholt werden kann. Wir wissen, dass der Regen ein Sinnbild für den ausgegossenen Geist ist. Warum wird der Geist Gottes über den Menschen ausgegossen? Damit die Ernte eingeholt werden kann. Jeremia 5, 23 und 24. Aber dieses Volk hat ein störrisches und widerspenstiges Herz. Sie sind abgewichen und weggegangen. und sie haben nicht in ihrem Herzen gesagt, lasst uns doch den Herrn, unseren Gott, fürchten, der Regen gibt, sowohl Frühregen als auch Spätregen zu seiner Zeit, der die bestimmten Wochen der Ernte für uns einhält. Ich möchte euch hier auf etwas hinweisen. Es ist ein Indiz für ein störrisches und widerspenstiges Herz, wenn man nicht sieht, dass Gott Regen schenkt. Das findet man heutzutage sehr häufig in der Gemeinde Jesu. Die Leute, die nicht anerkennen, dass Gott Regen schenkt und seinen Heiligen Geist ausgießt, haben ein störrisches und widerspenstiges Herz. Aber die Bibel sagt, dass Gott in seiner Treue trotzdem zu seiner Zeit den Regen schenken wird, den Frühregen und den Spätregen. Warum? Weil er die bestimmten Wochen der Ernte reserviert hat bzw. einhält. Weil Gott seine Hand über diese Periode des Endes des Zeitalters hält, in der die Ernte der Erde eingeholt werden muss, kann sie erst dann eingeholt werden, wenn der Früh- und der Spätregen ausgegossen worden sind. In Jakobus 5, 7 bis 8 finden wir dieselbe Wahrheit. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, befestigt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Der Bauer kann die Ernte erst dann einfahren, wenn Früh- und Spätregen gefallen sind. Doch unmittelbar nach dem Spätregen steht als nächstes die eigentliche Ernte auf dem Plan. Ich glaube, die Ernte ist eine ganz spezielle Periode innerhalb der Haushaltungen Gottes in Bezug auf sein Volk. So wie das Passa ein ganz spezifisches Bild für Golgatha war, so wie das Pfingsten im Alten Testament sich am Pfingsttag des Neuen Testaments erfüllte, so wird auch das dritte große Fest, zu dem jeder männliche Jude jedes Jahr nach Jerusalem gehen musste, nämlich das Erntefest, ein konkretes Gegenstück im Zeitalter der Gemeinde haben. Eben genauso, wie es auch bei den beiden anderen Festen der Fall war. Das wird am Ende dieses Zeitalters geschehen. Es wird die letzte große Seelenernte sein, die überall auf der Welt eingeholt werden wird. Darauf zielt Gott ab, wenn er den Regen ausgießt. Der Regen wird nicht ausgegossen, damit allein wir darin in geistlichen Schwelgereien versinken. Er wird nicht gegeben, damit wir im ganzen Land kleine Clubs gründen, in denen jeder ruft, segne mich, und in denen wir einander prophezeien und uns über Offenbarungen freuen. Der Regen wird gegeben, um Erntearbeiter auszurüsten und in die Ernte hinauszuschicken, damit sie die letzte große Ernte der Erde einfahren. Und dann noch rasch zu Matthäus 24. Wir müssen uns etwas beeilen. Ihr müsst selbst zu Hause weiter über diese Dinge nachdenken. Diese letzte große prophetische Abhandlung Jesu, die den weiteren Verlauf der Ereignisse am Ende des Zeitalters aufzeigt, beginnt in Vers 3 mit einer Frage der Jünger. Sie sagen in Matthäus 24,3 zu Jesus: Sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Das Zeichen deiner Ankunft. Ab Vers 5 findet ihr die generelle Antwort Jesu. Aber erst in Vers 14 findet ihr die konkrete Antwort auf diese Frage. Aber in Vers 14 wird sie beantwortet, wo es heißt: Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Das ist ganz konkret. Das ist die konkrete Antwort auf eine konkrete Frage. Was wird das Zeichen sein? Die Antwort lautet: Das Evangelium des Reiches. Kein verwässertes, halbes Evangelium, sondern das ganze Evangelium vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Das ist das Einholen der letzten großen Ernte. Vergesst nicht, dass wir mit einer gewaltigen Bevölkerungsexplosion konfrontiert sind, die schon erschreckende Ausmaße annimmt. Die Weltbevölkerung liegt bei weit über 3 Milliarden und bald werden es noch viel mehr sein. Gott hat das nicht übersehen. Denn das Ganze bedeutet Folgendes und hört nun gut zu. Wenn die Gemeinde die erwähnten vorbereitenden Phasen durchläuft, sich neu formiert, neu zugerüstet wird, bereit ist, vorwärts zu gehen. Eine solche Gemeinde kann auch in der aktuellen Bevölkerungssituation, wie wir sie heute auf der Welt haben, hinausgehen und innerhalb von 5 Jahren, und das ist nur ein Schätzwert, aber innerhalb von 5 Jahren werden mehr Seelen errettet werden, als in all den Jahren errettet wurden, seit Jesus starb und von den Toten auferstand. Ich halte das für mathematisch exakt. Was wird das sein? Die Ernte. Und sie wird nicht lange dauern. Eine Ernte dauert nicht Monate, sondern Wochen. Jeder Bauer weiß eins. Entweder fährt man die Ernte ein, wenn sie reif ist, oder man verliert sie. Aber man verschiebt sie nicht. Und genau auf dieses Szenario gehen wir zu. Sehen wir uns noch die beiden anderen letzten Ziele der Gemeinde an. Die Vorbereitung der Gemeinde als Braut, um Christus, dem Bräutigam, zu begegnen. In Epheser 5, 25 bis 27 haben wir ein Bild aus der Beziehung zwischen Eheleuten, das auf Christus und die Gemeinde übertragen wird. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Der Herr kommt nicht zu einer schrumpeligen, faltigen alten Schrulle zurück, die auf Krücken durchs Leben humpelt. Er kommt zu einer heiligen, schönen, aktiven Braut. Und es bleibt nicht viel Zeit, um die Schrulle in eine Braut zu verwandeln, aber Gott ist am Werk. Und genau das ist die Gemeinde, zu der Jesus kommt. Eines ist absolut klar, er wird sich selbst nichts anderes als das Allerbeste präsentieren. Und eine der großen Funktionen des Heiligen Geistes innerhalb der Gemeinde besteht darin, die Gemeinde bereit zu machen. Der Prozess, der hierzu vonnöten ist, ist die Heiligung und Reinigung durch das Wasserbad im Wort. Christen, die im Heiligen Geist getauft werden, aber das Wort Gottes nicht studieren und sich nicht der Disziplin des Wortes unterwerfen, können nicht erwarten, dass sie hier mit von der Partie sein werden. Das ist sehr, sehr klar. Wenn sie meinen, sie seien auf Kurs, dann täuschen sie sich. Dieselbe Wahrheit finden wir in Offenbarung 19, 7 bis 8. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm, dem Lamm, die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht. Nicht wird sich bereit machen, sondern hat sich bereit gemacht. Das geschieht derzeit innerhalb der Gemeinde Jesu. Sie ist dabei, sich bereit zu machen. Die wahre Gemeinde macht sich bereit, in aller Erwartung einer Braut auf das Kommen ihres Bräutigams. Und wenn ihr euch die Vorfreude und Begeisterung im Herzen einer jungen Frau vergegenwärtigt, wenn der Tag der Hochzeit immer näher rückt, und wenn ihr euch auch das Sehnen im Herzen des jungen Mannes vor Augen führt, dann versteht ihr auch die Beziehung zwischen der wahren Gemeinde und Jesus Christus am Ende dieses Zeitalters. Sein Verlangen gilt der Braut, und das Verlangen seiner Braut gilt ihm. Und nichts und niemand wird den beiden wichtiger sein als der andere. Das ist die Gemeinde, zu der Jesus kommt. Und es heißt in 2. Korinther 11, 2, wir als Christen seien mit dem Herrn verlobt. Aber die Hochzeit wird gefeiert, wenn der Herr kommt. Die Zwischenzeit ist die Vorbereitungs- und Übergangszeit von der Verlobung zur Ehe. Und in 1. Johannes 3, 3 lesen wir, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Der eigentliche Beweis dafür, dass wir die Hoffnung auf das Kommen des Herrn haben, besteht darin, dass wir uns individuell, jeder für sich, reinigen. Wie? durch das Wasserbad im Wort, indem wir das Wort Gottes hören, annehmen und ihm gehorchen, indem wir seine Gebote und Verfügungen suchen und nach ihnen handeln. Jesus sagt, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wenn dir die Gebote des Herrn gleichgültig sind oder du nicht bereit bist, ihnen zu gehorchen, kannst du nicht mit von der Partie sein. Und nun noch das letzte der hier genannten Ziele der Gemeinde, der Prozess der Eindämmung und Unterwerfung des Reiches Satans. 2. Korinther 10, 4-5. Der Apostel Paulus sagt hier, dass Gott uns Folgendes gegeben hat. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Satans Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Das ist das ganze Reich Satans. Es soll durch die geistlichen Waffen, die dem Volk Gottes gegeben sind, gestürzt werden. In Offenbarung 12,11 wird der tatsächliche Sturz Satans hinaus aus dem Himmel beschrieben und es heißt dort über das Volk Gottes auf Erden und sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und das Wort ihres Zeugnisses. Das sind geistliche Waffen. Die geistlichen Waffen zur Entthronung Satans sind in den Händen des Volkes Gottes. Ich werde jetzt nicht mehr darauf eingehen, weil wir uns am Ende dieser Lehrserie mit den geistlichen Waffen beschäftigen werden und was wir mit ihnen tun. Ich werde in dieser Lehrserie nicht über das Einholen der Ernte sprechen. Ich werde nicht über die Vorbereitung der Braut sprechen, aber im Lauf der Zeit werden wir zu einer Lehreinheit kommen, in der es ganz konkret um die geistlichen Waffen geht, die uns gegeben worden sind und wie wir sie einsetzen sollen. Denn das ist Teil der Verantwortung der Gemeinde und wir können die anderen Aufgaben nur erledigen, wenn wir es lernen, die Waffen zu gebrauchen. Und damit beenden wir diese Lehreinheit.